Heute im Fichtel-Podcast kümmern wir uns um ein Thema, mit dem er tatsächlich nicht alltäglich zu tun hat. Manche Menschen allerdings schon und wissen es vielleicht gar nicht. Es geht um das Thema FASD. Da fragt sich jetzt der geneigte Zuhörer oder die Zuhörerin, wofür steht diese Abkürzung? Es ist tatsächlich die fetale Alkoholspektrumsstörung. Klingt sehr technisch, ist aber was unfassbar Menschliches und sind die Auswirkungen bei Kindern, wenn die Mama in der Schwangerschaft Alkohol konsumiert hat. Wir wollen heute so ein bisschen aufklären aus aktuellem Anlass. Die Kolleginnen hier im Landratsamt haben nämlich einen Fachtag zu dem Thema ausgerichtet, haben auch eine Ausstellung an Land gezogen, haben sich eine tolle Referentin von extern an Land gezogen und all das packen wir heute in diesen Podcast rein und wollen ein Stück weit Licht in dieses Thema bringen. Ich freue mich, dass am Telefon ist, das wird man an der Tonqualität ein bisschen hören, aber dann wissen Sie schon mal alle Bescheid, Frau Gisela Bohlbecher vom FASD-Netzwerk Nordbayern. Hallo.
Hallo.
Hier aus der Schwangerschaftsberatung im Landkreis die Tatjana Heining-Peschek und meine Kollegin vom Kreisjugendamt, die Melanie Reuß. Hallo,
hallo,
ihr zwei.
Hallo.
So, jetzt haben wir lange eingeführt, jetzt wollen wir aber mal wirklich gleich in die Vollen gehen mit diesem Thema. Ihr habt diesen Fachtag ausgerichtet zu dem Thema. Was hat euch motiviert und wie ist die Resonanz? Gibt sie euch schon jetzt recht, dass das ein gutes Thema war?
Also die Resonanz gibt uns sicherlich recht. Wir haben jetzt 115 Anmeldungen für den Fachtag, also 115 Fachkräfte, die am Montag, am 27.10. kommen für die Wanderausstellung, die dann im Anschluss ist. Also von Dienstag bis Donnerstag haben sich jetzt 5 Schulklassen angemeldet. Am Donnerstagnachmittag ist ja der Zutritt für Interessierte ohne Termin möglich. Also ich denke, das Thema gibt uns da schon recht. Mhm. Wir hatten, wenn ich vielleicht ein bisschen kurz ausholen könnte, 2018 schon mal einen großen Fachtag bei uns im Haus zum Thema FASD. Da waren auch viele Anmeldungen. Ich kann jetzt nur von meiner beruflichen Praxis reden. Im Pflegekinderdienst ist das Thema allgegenwärtig, weil ich einige Familien betreue und Kinder mit der Diagnose. Von daher ist es immer wieder präsent.
Vielleicht von Seiten der Schwangerenberatungsstelle noch. In unserer Beratungspraxis ist es ganz oft so, dass wir im Rahmen der allgemeinen Schwangerenberatung ja mit den Frauen viel zunächst einmal über das Thema gesunde Ernährung sprechen. Mhm. Dann kommt natürlich der Fokus irgendwann einmal auch aufs Rauchen. Ja, machen wir in der Schwangerschaft natürlich nicht. Aber natürlich thematisieren wir auch immer wieder den Verzicht auf Alkohol in der Schwangerschaft. Und deswegen ist es uns auch mit diesem Fachtag einfach nochmal so wichtig, das Thema immer wieder in die Öffentlichkeit zu tragen, um da einen gewissen Bekanntheitsgrad und einfach auch ja, eine Öffnung der Gesamtgesellschaft einmal zu erreichen, nochmal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zum einen natürlich für die Fachkräfte, aber einfach auch für die Bevölkerung.
Frau Bohlbecher, Sie sind jetzt unsere Expertin. Erklären Sie doch mal ein bisschen, was bedeutet das eigentlich? Wie macht sich das bemerkbar? Über welche Diagnose, über welches Krankheitsbild wir hier eigentlich sprechen?
Ja, Sie hatten das ja schon in der Anmoderation gesagt. FASD, also die fetale Alkoholspektrumstörung, entsteht ausschließlich dadurch, wenn Frauen in der Schwangerschaft Alkohol trinken. Und das möchte ich noch voranschicken. Ich glaube, den meisten Frauen, die das tun, ist es nicht bewusst, wie gefährlich auch kleine Mengen an Alkohol für das ungeborene Kind ist. FASD ist bei Geburt mittlerweile die häufigste chronische Erkrankung. Wow. Und der Alkoholkonsum in der Schwangerschaft ist die häufigste Ursache für Entwicklungsverzögerungen bei den Kindern. Warum ist denn das so? Weil Alkohol, es ist nicht nur ein Genussmittel. Wir kennen das in der Regel als Genussmittel. Nein, Alkohol ist auch ein Zellgift. Zellgift heißt, es wirkt auch neurotoxisch. Und neurotoxisch heißt wieder, es wirkt giftig auf die Nervenzelle. Das heißt, es kommt zu Entwicklungsstörungen im Nervensystem. Und dies hat dann Auswirkungen bei den Kindern, zum Beispiel auf das Verhalten, auf das Lernen, auf den Umgang mit ihren Emotionen. Und die Beeinträchtigungen können bei den einzelnen Kindern sehr, sehr unterschiedlich sein.
Das klingt nach einem sehr, sehr weiten Feld. Jetzt frage ich vielleicht mal dich, Tatjana. Hast du das Gefühl, so wie es jetzt die Frau Bohlbecher auch beschrieben hat, wird es noch zu sehr bagatellisiert? So, na ja, mal ein Schlückchen oder mal ein halbes Bier, das geht schon? Oder woran liegt es?
Ja, also ich glaube, es gibt insgesamt schon Eröffnung zu dem Thema. Ich glaube, dass das vor 20 Jahren noch viel drastischer war, dass man ja gesellschaftlich anerkannt, Alkohol und so weiter, das hat man sehr runtergespielt. Es passiert schon eine Öffnung. Ich glaube, dass die Frauen da schon ein gutes Bewusstsein dazu bekommen haben. Und ich erlebe halt bei uns, also in aller Regel ist es ja so, wenn die Frauen zu uns in die Beratung kommen, haben die ja ganz ein gutes Vertrauensverhältnis zu uns. Ja, die wissen, wir unterliegen der Schweigepflicht. Und da ist die Hemmschwelle vielleicht auch gar nicht so groß, sowas einmal anzusprechen. Das erleben wir vielleicht sogar bei den Frauen ein bisschen als entlastend, dass man sich da jemanden anvertrauen kann. Ich habe vielleicht noch gar nicht gewusst, dass ich schwanger bin und jetzt habe ich da aber Alkohol getrunken. Weil wie gehe ich denn jetzt da damit um? Das kann ja für die Frau auch sehr belastend sein, das eine. Und das andere, ja, also es ist natürlich ein bisschen ein Tabuthema, ne? Und da versuchen wir halt immer, die Frauen ein bisschen zu motivieren. Also wenn wir wirklich auf dieses Thema zu sprechen kommen und die Frauen vertrauen uns das an, dass wir die dann motivieren, halt auch mit dem Gynäkologen drüber zu sprechen. Also der muss das im Wesentlichen wissen. Es geht ja um das Wohl des Kindes. Und ich denke, man kann die Frauen da über die Verantwortung zum Kind trotzdem ganz gut packen, weil also wir machen das natürlich auf sehr behutsame Art und Weise, wenn wir mit den Frauen sprechen und nie mit erhobenen Zeigefinger. Also uns ist da auch wichtig, nochmal rauszustellen, dass es überhaupt nicht um die Stigmatisierung der Frauen geht. Im Gegenteil, also das ist kontraproduktiv. Also ich denke, man muss dann einfach schauen, wie ist jetzt die Lage, das ist jetzt vielleicht passiert, aber wie kann man jetzt einfach mit der Sache umgehen? Und auch darum geht es uns jetzt als Schwangerenberatungsstelle und ich denke, darum geht es vielen Fachkräften. Aber es ist schon immer noch ein großer Bedarf, um das in die Öffentlichkeit zu tragen und dass es wirklich darum geht, keinen Tropfen. Also da geht es noch nicht einmal darum, dass Frauen Suchtproblematik haben, das ist natürlich ein anderes Thema. Es geht wirklich um ganz normale Familien und dass wirklich ein Bewusstsein dafür entsteht, kein Tropfen. Und das betrifft auch Lebensmittel, also nicht nur den Alkohol, den
sondern
wir
auch das Moncherie-Pralinchen
oder
sowas.
Genau, oder halt eben vielleicht die Geburtstagstorte, wo dann der Boden mit Schnaps getränkt ist. Und da erfordert es von den Frauen natürlich schon ein gewisses Rückgrat zu sagen, nein, das esse ich auch nicht und das will nicht zwar die Oma nicht beleidigen, aber dass ich dann sage, das Rückgrat, das muss ich dann einfach haben. Ne?
Genau.
Ja, ich würde da einfach gerne nur noch einen Schritt weiter gehen. Also ich denke, wir müssen einfach auch drüber nachdenken, wie wir als Gesellschaft mit Alkohol umgehen. Wir sind eine Gesellschaft, da ist es selbstverständlich, dass Alkohol ja zu vielen Anlässen getrunken wird. Und ich würde auch gerne so ein bisschen das Thema wegnehmen von der schwangeren Frau, weil wir sind eine Gesellschaft, da muss man sich rechtfertigen, wenn man keinen Alkohol trinkt. Und das gilt sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Und ich glaube, da muss es auch ein Umdenken geben. Und das Zweite, was uns da immer als FASD-Netzwerk wichtig ist, wir brauchen endlich eine verpflichtende Kennzeichnung, dass Alkohol in Getränken drin ist, dass Alkohol in Lebensmitteln drin ist. Wir haben das in Deutschland nicht. Da sind andere Länder wesentlich weiter. Und somit ist das ein Thema, was uns alle angeht. Und deswegen finde ich es so super, dass Sie jetzt diesen Fachtag abhalten.
Erzählen Sie uns mal ein bisschen, wie sich das, Sie haben vorhin schon gesagt, das äußert sich in bestimmten Verhaltensauffälligkeiten oder Verhaltensstörungen. Erzählen Sie mal ein bisschen, woran man vielleicht als Externer oder als Fachkraft, als Eltern, als Freunde das erkennen kann.
Ja, das Bild ist wirklich sehr vielfältig. Am meisten fällt auf, dass die Kinder mit FASD sich nicht konzentrieren können, dass sie ganz schnell Dinge, die sie gelernt haben, wieder vergessen. Sie vergessen Handlungsabläufe und sie brauchen oft viel mehr Zeit als andere. Manchmal verstehen sie nicht das, was wir ihnen sagen. Wir geben ihnen, ja, wir sagen ihnen, sie sollen doch bitte, sagen wir mal, in der Schule das Mathebuch auf den Tisch legen, die Seite 25 aufschlagen, die Aufgabe 1a rechnen. Und unser Schüler mit FASD, der ist jetzt erstmal im Gedanken, was ist denn das Mathebuch? Der hat das nicht vor Kopf. Fängt es praktisch an. Er muss erstmal überlegen, wo ist das Mathebuch? Und somit ist die Zeit schon vorbei und er hat schon wieder vergessen, was er machen muss. Das ist das, was wir bei FASD immer wieder erleben. Das heißt, wir müssen uns umstellen, wenn wir mit diesen Kindern zu tun haben. Wir müssen das Tempo raus. Und das Bild von FASD, das ist ja nicht nur in der Schule vorhanden, das ist im Kindergarten vorhanden, das ist in der Ausbildung vorhanden, das ist im Alltag vorhanden. Die Menschen haben eigentlich den ganzen Tag Schwierigkeiten, weil ihr Gehirn anders tickt. Ja, und das geht, wenn wir nochmal in den Alltag reinschauen, Was fällt uns da auf? Das sind die Kinder, die zum Beispiel Schwierigkeiten haben, auch wenn sie älter sind, sich Zähne zu putzen. Sie vergessen da die einzelnen Schritte. Das kann man sich so als Außenstehende oft gar nicht vorstellen. Das ist aber so. Sie vergessen heute die Dinge und morgen sind sie wieder da. Mhm. Und was denkt dann die Umgebung? Ah, der hat doch keinen Bock. Mhm. Der ist unmotiviert, der ist faul, der will mich provozieren. So kommt es immer an. Aber für den Menschen mit FASD, egal in welchem Alter, ist es häufig eine Hilflosigkeit. Er hat im Moment keine Idee im Kopf. Er bemüht sich, aber er kann gerade nicht anders handeln. Und dann macht er vielleicht etwas, was überhaupt nicht angemessen ist. Und dann denkt die Umgebung wieder, ja, wie ist der denn drauf?
Hm, kann ich mir gut vorstellen. Ich gebe die Frage mal weiter an dich, Melanie, weil du hast ja vorhin schon gesagt, du hast über einen Pflegekinderdienst auch mit solchen Kindern zu tun. Du hast mit Familien zu tun, die solche Kinder aufnehmen dann vielleicht auch. Erzähl ein bisschen aus deiner Praxis. Wie geht ihr damit um?
Ja, also ich kann das nur unterstreichen, was die Frau Bulbecher sagt. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, auch von der Ausprägung. Und ich erlebe es im Alltag mit den Pflegefamilien. Es ist mal so, viele stoßen auch an ihre Grenzen, weil sie sagen, Mensch, das muss er doch endlich können oder sie, das gibt's doch nicht. Ich war jetzt erst vor kurzem in einer Pflegefamilie bei einer 13-Jährigen, die kann zum Beispiel mal die Uhr ablesen, die analoge Uhr, dann geht's wieder nicht. Und die Pfleger sagen, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. Und ja, es ist schwierig, weil es sehr schwankend ist. Und wirklich, wir müssen gucken, dass wir die Kinder irgendwo unterstützen. Also im Kindergarten zum Beispiel durch einen Integrationshelfer oder in der Schule durch Schulbegleitung, weil das einfach zeigt, wir haben ja einige Kinder mit einer durchschnittlichen Intelligenz auch, die auch auf eine Regelschule gehen können. Das heißt nicht, wenn man FASD hat, dass man jetzt nur in die Lebenshilfeschule geht oder Förderschule. Viele sind durchschnittlich intelligent, aber zeigen einfach Verhaltensauffälligkeiten im sozialen und emotionalen Bereich und brauchen einfach Hilfsmittel an die Hand, um das zu stützen. Oder für die Pflegefamilien stelle ich immer fest, einfach da zu sein, zuzuhören, Rückendeckung zu geben, auch öfter mal vor Ort zu sein oder einfach jemanden mit in die Familie zu geben, um da die Problemlagen einfach aufzufangen. Aber es ist so unterschiedlich breit gefächert, es zieht sich wirklich durch und ich kann das, was Frau Bulbecher sagt, das Verständnis draußen muss einfach vorhanden sein, ja, dass das eine Schädigung im Gehirn ist und dass manche nicht anders können, wie sie sind und das nicht mit Absicht machen, sondern das einfach nicht da ist oder nicht abrufbar ist, dass es einfach schwierig ist, da einfach die Gesellschaft etwas dafür zu öffnen und Unterstützung an die Seite zu geben.
Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, das ist diese soziale Ausgrenzung, die die Kinder teilweise erfahren müssen, weil wenn eben jetzt zum fünften Mal die Klassenfahrt nicht stattfinden kann, weil der eine hat sich wieder aufgeführt und so weiter, oder wenn der eine, der immer so ein bisschen aneckt, also ich glaube, dass das für die Kinder unheimlich schwierig ist und auch Freundschaften zu finden und also die brauchen wirklich auch unser Verständnis.
Mhm. Ich kann es mir auch vorstellen, dass es für die Eltern und für die Pflegeeltern eine unfassbare Herausforderung ist, weil man ja im ersten Moment auch gar nicht weiß, womit hat man es da eigentlich zu tun, oder?
Ja, ich denke auch, für die Eltern ist es eine wahnsinnige Herausforderung, weil die Eltern eben ganz häufig aus ihrem persönlichen Umfeld, das kann das familiäre Umfeld sein, das können Bekannte, das können Freunde sein, die sagen, sag mal, was ist denn bei euch zu Hause los? Könnt ihr nicht erziehen? Was macht ihr denn ständig falsch? Mhm. Ihr müsst euch doch einfach mal durchsetzen, dann läuft das schon. Oder so dieses Vorurteil, naja, das wird sich schon noch geben. Nein, das ist bei FASD tatsächlich anders. Und wir haben in unserem Netzwerk, wir haben ja eine Beratungsstelle, wo ganz viele Familien verzweifelt anrufen, weil sie am Limit sind. Am Limit sind, die Kinder gut zu begleichen und gleichzeitig selber zu erleben. Es werden nicht nur die Kinder gemobbt mit FASD. Es werden auch teilweise Familien gemobbt, weil ihnen immer unterstellt wird, sie machen etwas nicht richtig.
An der Stelle vielleicht eine kurze Erklärung. Sie als FASD-Netzwerk Nordbayern, wer kann sich an Sie wenden?
Wir sind ja ein Verein und wir bieten eine ehrenamtliche Beratung an für Familien mit FASD, aber auch für Menschen mit FASD. Wir haben also fast wöchentlich Anrufe von Erwachsenen mit FASD, die Unterstützung brauchen, die eine Idee brauchen, wo die Diagnostik stattfindet, die eine Idee brauchen, welche sozialrechtlichen Unterstützungen es gibt. Und wir verstehen uns da als Netzwerk. Wir zeigen denen Wege auf, wir vermitteln Adressen und wohin sich diese Menschen wenden können. Und genauso machen wir es mit den Familien. Ich habe regelmäßig Beratungen von Familien, die mir Situationen schildern. So sieht es im Moment bei uns aus. Ich habe keine Idee, wie ich damit umgehen soll. Und dann versuchen wir am Telefon diesen Fall aufzudröseln, zu überlegen, was können wir ändern. Und das Entscheidende, und das gilt eigentlich für fast alle Situationen, wir als Umfeld müssen uns den Menschen mit FASD gegenüber ändern. Wir müssen immer gucken, wie können wir das Umfeld gestalten, dass unser Kind, unser Jugendlicher mit FASD besser zurechtkommt.
Was sind da so die klassischen, also ich verstehe schon, ich habe es verstanden, es gibt keine klassischen Wege, weil es so vielfältig ist, aber was wären da so ein paar Beispiele, die man vielleicht nennen kann, wie man da anders dran gehen muss?
Also wenn wir zum Beispiel die Situation, ich hatte neulich ein Gespräch, da ging es um den Stress, der im Urlaub aufgekommen ist. Die Familie ist weggefahren und es hat nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Weil unser 10-jähriges FASD-Kind überhaupt nicht wusste, auf was lässt es sich da ein. Es ist eine neue Umgebung, es sind andere Ablaufzeiten. Es kam mit vielen anderen Menschen in Kontakt, die es gar nicht kannte. Das war eine Überforderung pur. Das heißt, ich überlege mir natürlich, ist diese Art von Urlaub für unser Kind mit FASD das Richtige? Oder wir können auch nicht den Urlaub nehmen. Wir können zum Beispiel auch die Geburtstagsfeier von der Oma nehmen. Die Oma hat vielleicht den 70., den 80. Geburtstag. Es ist eine große Gemeinschaft zusammengekommen. Und dann komme ich mit dem FASD-Kind dorthin. Und nach kürzester Zeit, ja, ist dieses Kind auffällig. Es schreit rum, es versucht irgendwo sich in den Mittelpunkt zu stellen aus einer Hilflosigkeit heraus, weil es vielleicht zu laut ist, weil zu viel Menschen im Raum sind und. Und da überlegen wir, warum ist das passiert und wie können wir das nächstes Mal anders machen?
Abseits des Netzwerks, gibt es hier lokal auch noch Beratungsangebote?
Ja. Also wir sind stolz, dass wir in Erlangen, also in Nordbayern, hier dieses Beratungsangebot haben. Ja. Entschuldigung, Frau Reuss, dass ich jetzt da erstmal vorgeprescht bin. Gerne. Wir kriegen aus dem gesamten Bundesgebiet Anfragen. Ich sage dann immer, nein, wir können nur die Anfragen aus Bayern beantworten, weil wir tatsächlich der einzige Verein in Bayern sind, der diese Art von Beratung anbietet. Ansonsten gibt es die SPZs, die natürlich auch die Familien gut begleiten, gar keine Frage. Aber so auf diese Art, wo wir direkt ansprechbar sind, gibt es in Bayern keine Anlaufstelle.
Das ist das, was du auch sagen wolltest.
Das ist schade. Ja. Tatsächlich ist es so, dass wir vor Ort hier im ländlichen Raum wenig haben und dann gern, wie gesagt, auch ans FASD-Netzwerk verweisen. Ich erlebe es immer wieder, wir haben schon Therapeuten vor Ort, aber die einfach, ich erlebe so das Fachwissen oft gar nicht zu haben. Ich habe jetzt erst ein Beispiel gehabt, habe ich eine Familie verwiesen mit einer FASD-Symptomatik oder Problematik und die hat dann geraten, mit einem Smiley-System zu arbeiten mit dem Kind. Ja, also wenn es sich gut verhält, kriegt es Lach-Smileys und wenn es sich schlecht verhält, negative Smileys und wenn es so und so viel hat, kann es sein, dass die Familie verlassen muss. Also da frage ich mich jetzt schon, wie kann ich sowas raten? Weil A, es ist natürlich unser Ziel, dass das Kind in der Familie bleibt und B, hat es eigentlich den Sinn und Zweck von den Smileys schon vergessen, weil mit diesem Belohnungssystem man eigentlich mit den Kindern gar nicht arbeiten kann oder soll. Also ist so meine Erfahrung. Und das ist halt schade oft, da werden halt auch falsche Tipps gegeben. Ne? Und gerade in so einem sensiblen, speziellen Bereich ist es halt echt gut, wenn du auch nützliche und sinnvolle Tipps bekommst. Ne? Mhm.
Ich würde vielleicht noch einen Schritt noch mal zurückgehen. Mhm. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob Eltern überhaupt erst einmal auf die Idee kommen, also wenn ihnen bei ihrem Kind was auffällt, dass das überhaupt FASD sein könnte. Ich denke, prinzipiell ist es ja immer so, wenn einem was auffällt, also ich meine, der Kinderarzt ist natürlich der Ansprechpartner. Wir haben die U-Untersuchung und ich denke, das ist immer wirklich ja gut aufgestellt bei uns. Aber grundsätzlich finde ich es immer wichtig und richtig, sich, egal an welche Beratungsstelle, ob das jetzt die Schwangerenberatungsstelle ist, die koordinierte Kinderschutzstelle, die KOKI, die Erziehungsberatung, sich einfach irgendeiner Fachkraft anzuvertrauen. Und ich denke, wir insgesamt, wir haben ja dann das Netzwerk, dass wir sagen, okay, es könnte vielleicht in diese oder jene Richtung gehen. Wie könnte denn Diagnostik bei Ihnen ausschauen? Ob die jetzt dann wirklich in die Richtung FASD geht oder eben nicht? Also ich denke, entscheidend ist es ja, die Lebensqualität des Kindes zu verbessern und überhaupt erst einmal jemanden zu finden, also Gehör zu finden. Und ich denke, ja, es ist wichtig, dass die Familien überhaupt erst einmal sich anvertrauen und irgendwo andocken. Und ich denke, das liegt dann natürlich an uns Fachkräften, dass wir sagen, Dann verweist man weiter.
Das wäre tatsächlich auch eine Frage von mir noch gewesen, weil ich kann mir vorstellen, das ist ein unfassbar langer Weg von dem Moment, wo man jetzt in der Familie oder auch als Lehrerin, Lehrer oder in der Kita mit jemandem Umgang hat und sagt, irgendwas ist komisch, bis man dann wirklich auch eine gesicherte Diagnose hat und damit umgehen kann. Ne? Das ist eine weite Reise, fürchte ich. Und wie ist es? Wird die wäre jetzt so meine Vermutung, in vielen Fällen vielleicht auch gar nicht angetreten? Ist also die Dunkelziffer bei dem Thema noch sehr hoch, dass es gar nicht erkannt wird?
Also die Fachleute gehen schon davon aus, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist. Also ich denke, es ist ja vor allem Aufgabe des Kinderarztes oder des Kinder- und Jugendpsychiaters in der Richtung Informationen an die Eltern weiterzugeben, zu sagen, Mensch, ich sehe da möglicherweise Symptome, da müssen wir genauer hingucken. Es geht gar nicht dazu, gleich das Wort Alkohol und FASD in den Mund zu nehmen. Es gibt ja auch viele andere Diagnosen, die auch Auffälligkeiten im Verhalten bei Kindern hervorrufen können. Aber es geht einfach darum zu schauen, ist möglicherweise ein FASD dahinter, weil für die Menschen, wenn sie älter werden, und es bestätigen alle Erwachsenen mit FASD, es war für sie eine wahnsinnige Entlastung zu wissen, dass sie nicht dran schuld sind.
Ja, Wahnsinn, ja.
Das nimmt Druck. Ja. Die sagen, Mensch, ich habe mich immer so angestrengt und keiner hat es gesehen, dass ich mich angestrengt habe. Im Gegenteil, ich habe immer nur gehört, du machst es nicht richtig, du strengst dich nicht genug an. Und jetzt zu wissen, ja, es lag ja nicht an mir, sondern es war einfach, mein Gehirn ist anders verschaltet. Ja, und dann ist es natürlich auch für diese Menschen dann einfach gut, diese Diagnose zu haben. Und es ist so, dass die Diagnose einfacher gestellt werden kann, wenn die Kinder jünger sind als im Erwachsenenalter.
Dann drehen wir jetzt nochmal die Schleife auf das Thema. Wir hatten es schon, also die Gesellschaft muss den Umgang natürlich ändern mit dem Thema. Es sollte entstigmatisiert werden. Schuldgefühle sind, glaube ich, auch ein großes Thema dann bei der Mama, oder? Bei den Müttern?
Also ich habe es wenig erlebt. Ich hatte mal eine Mutter aus der Praxis, die hatte tatsächlich das auch zugegeben, dass sie Alkohol konsumiert hat. Ich meine, wir wissen es. Kriegen es oft mit bei unseren Fällen, dass eine Drogen- oder Alkoholproblematik vorhanden ist. Und dann gucken wir auch schon danach, Mensch, wenn die Pfleger dann auch feststellen, dass da Auffälligkeiten sind, dann sagen wir auch, Mensch, müssen wir wahrscheinlich auch mal abklären. Die hat es damals tatsächlich zugegeben und es hat irgendwo für Entlastung gesorgt, auch bei ihren Kindern. Ja, also natürlich schwingt da noch oft die Wut mit, wenn bei Kindern kommt, Mensch, wieso konntest du das machen? Auch bei Pflegeeltern, wo wir aber sagen, die hatte vielleicht doch keine andere Möglichkeit. Ja, es war einfach die Sucht aber ich lebe es bei den Pflegeeltern. Für Pflegeeltern ist es häufig entlastend zu wissen, da ist jetzt was, da passt was nicht. Ja, wir haben alles versucht, aber irgendwo kommt es nicht an. Ich sag's jetzt mal einfach. Dann kommen aber manchmal auch Zweifel. Schaffen wir das? Können wir uns den Herausforderungen des Kindes stellen, was es vielleicht die nächsten Jahre mitbringt? Weil es heißt auch, in der Regel brauchen die Kinder sehr lange oder eine lebenslange Unterstützung, je nach Ausprägung. Und da kommen oft so, wo man einfach sagt, oder Hilfe und Unterstützung anbieten muss.
Aber vielleicht nochmal. Wir reden nicht nur über einen Teil der Gesellschaft, sondern wir reden über die gesamte Gesellschaft. Und es sind jetzt nicht nur, wie jetzt in deinem Fall vielleicht, den du schilderst, sozial schwieriges Milieu, irgendwie sowas, sondern es geht quer durch die gesamte Gesellschaft. Das heißt, es muss ja eigentlich irgendwie, also Prävention ist so ein abgedroschenes Wort, aber das ist doch der Ansatz, ne? Noch mehr in die Köpfe überall zu kommen.
Ja, ich denke, also ich würde da gerne was dazu sagen, weil wir ja seit über 10 Jahren Präventionsarbeit machen und wir sind ja jetzt auch mit der Wanderausstellung in Marktredwitz und wir machen die Präventionsarbeit, dass wir sagen, eben wir wollen die jungen Menschen erreichen, bevor sie überhaupt schwanger werden. Sie sollen sich vorher schon mal mit dem Thema auseinandersetzen, begreifen, was für ein tolles Erlebnis eine Schwangerschaft ist, was da eigentlich alles abläuft und gleichzeitig eben auch ihnen sagen, Mensch, es gibt aber auch Punkte, wie zum Beispiel kein Rauchen in der Schwangerschaft, kein Alkohol in der Schwangerschaft. Und wir wissen, dass viele Frauen einfach nicht Bescheid wissen. Die tun das, ich sagte das ja schon, die tun das nicht, weil sie ihrem Kind schädigen, sondern weil sie keine Idee davon haben oder nicht das Wissen davon haben, wie gefährlich Alkohol auch in kleinen Mengen für das ungeborene Kind sein kann. Und wenn wir uns Studienergebnisse angucken, dann wissen wir, dass der höchste moderate Alkoholkonsum in der Schwangerschaft bei Frauen ist, die einen höheren Bildungsabschluss haben. Das heißt, wir müssen aufklären, aufklären, aufklären.
Ist das auch, und das gebe ich als Abschlussfrage jetzt noch in die Runde, so der Wunsch für die Zukunft, dass diese Aufklärung breiter betrieben wird und vor allem auch ankommt?
Ja, unser Wunsch ist es auf jeden Fall, dass wir noch mehr darüber aufklären. Und ich möchte vielleicht auch noch ein Wort zu sagen zu dem Begriff alkoholfrei. Wir haben ja vielleicht vor wenigen Tagen mitbekommen, dass in Deutschland mehr Steuergelder, mehr Geld für die Werbung für Alkohol ausgegeben werden soll. Und dann wurde nachgeschoben, mehr Geld für alkoholfreien Alkohol. Aber alkoholfrei heißt in Deutschland nicht frei von Alkohol, sondern wir haben da einen Restalkohol von 0,5%. Und das heißt, da ist immer noch Alkohol drin. Also da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass aufgeklärt wird. Und
da liegt noch viel Arbeit vor uns.
Deswegen sind wir so aktiv, ja.
Ja, super, dass Sie das sind. Ich gebe die Frage mit dem Wunsch auch gerne nochmal an meine beiden Kolleginnen weiter.
Ja, also ich denke so als abschließende Botschaft von meiner Seite, wenn schwanger, dann wirklich auf Alkohol verzichten. Ich denke, FASD ist wirklich die einzige angeborene Erkrankung, die man wirklich vermeiden kann. Ne? Also andere Dinge hat man halt oft nicht in der Hand, aber da ist es so, man hat es in der Hand. Und ich denke, es ist ja, wenn man mal ehrlich ist, kein wirklich großes Opfer. Also es sind 9 Monate, wo man einfach darauf verzichtet. Und ich denke, es soll es einem einfach wert sein.
Definitiv.
Ja, ich kann mich nur anschließen meinen Vorrednern. Also ich finde es total wichtig, deswegen freue ich mich auch nächste Woche auf den Fachtag. Jetzt nicht nur für Fachkräfte, also er ist für Fachkräfte, aber ich denke, es geht uns alle an das Thema FASD und dann auch die Wanderausstellung. Da bin ich unglaublich gespannt drauf. Die kenne ich selber jetzt noch gar nicht und ich hoffe, dass viele Leute auch kommen. Ja, und dass wir so das einfach an die breite Bevölkerung nach draußen bringen. Also ich denke, Aufklärung ist alles und sehr wichtig.
Genau, also vielleicht auch von mir, um noch das abzurunden. Wir veröffentlichen den Podcast am Montag, also am Tag des Fachtags. Das heißt, Sie alle, die Sie jetzt zuhören, haben die Gelegenheit, am Donnerstag die Wanderausstellung zu besuchen. Da ist sie für die interessierte Öffentlichkeit zu sehen. Und ansonsten, wenn Sie das verpasst haben sollten, weil Sie einfach zu spät reinhören hier in den Podcast, dann ertragen Sie die Botschaft eben persönlich weiter und informieren Sie und sprechen Sie mit Ihren Leuten. Jeder Satz, glaube ich, der zu diesem Thema gesprochen wird, ist ein guter Satz. Danke für heute. Liebe Frau Brühlbecher, danke, dass Sie sich uns zuschalten haben lassen.
Sehr gerne.
Und weiterhin viel Energie und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und euch beiden für heute auch ganz herzlichen Dank.
Dankeschön auch.
Sehr gerne.
Du interessierst dich fürs Fichtelgebirge? Dann abonniere jetzt kostenlos den Fichtelgebirgs-Newsletter und verpasse nichts.